Auf den Ruinen der zerfallenen Imperien entstehen nach dem Ersten Weltkrieg neue Staaten. Neben der Tschechoslowakei, Rumänien und Polen wird am 1. Dezember 1918 auf dem Balkan das Königreich der Slowenen, Kroaten und Serben ausgerufen. Zu den Hintergründen der Staatsgründung vor 100 Jahren die Historikerin Maria Kalitsch von der LMU München.
Jugoslawien ist am Ende des Ersten Weltkrieges aus dem Zusammenschluss von Gebieten aus der Habsburger Monarchie und Gebieten, die zum Königreich Serbien und Montenegro gehörten, entstanden. Die Vertreter der habsburgischen Südslawen haben sich noch während des Krieges im Jahr 1917 in einer Verabredung mit den Vertretern Serbiens darauf geeinigt, nach dem Ersten Weltkrieg einen gemeinsamen Staat zu gründen und diesen Staat unter die Herrschaft der Dynastie Karadjordjevic zu stellen. Das war das serbische Herrscherhaus, das schon im unabhängigen Serbien geherrscht hat. Serbien war ein unabhängiger Staat schon seit 1878, brachte also nicht nur ein Herrscherhaus mit, es brachte einen funktionierenden Staat, eine Armee, eine Verwaltung, ein Bildungswesen mit. Und man hätte sich zu dieser Zeit gar nichts anderes vorstellen können, als dass sich die anderen Gebiete, die noch unter Fremdherrschaft standen, in dieses größere Staatsgebilde integrieren bzw. mit ihm zusammenschließen. Und als der Krieg zu Ende war und das Habsburger Reich endgültig untergegangen war, herrschte sehr große Euphorie. Nicht nur bei den Eliten, sondern auch auf den Straßen haben die Menschen gefeiert, haben große Demonstrationen, Manifestationen abgehalten, haben gesungen und getanzt und Fahnen geschwenkt. Das war aus der damaligen Sicht eine richtige Errungenschaft und ein großer Fortschritt, dass sich das Selbstbestimmungsrecht durchgesetzt hatte und dass die Südslawen zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen eigenen Staat haben konnten.
Doch woher kam die Vorstellung eines Staates von gleichberechtigten Nationen auf dem Balkan? Zur Idee der königlich und kaiserlichen Monarchie Österreich-Ungarn als Vorbild für die Staatsgründung und Staatseinigung.
Die K&K-Monarchie war ein abschreckendes Beispiel. In der K&K-Monarchie hatten die Südslawen, wie auch übrigens die anderen Nationalitäten, also die Nicht-Österreicher und Nicht-Ungarn, kaum Rechte. Sie besaßen keine politische Repräsentation, wirtschaftliche Teilhabe war ausgeschlossen, das Bildungswesen war desolat und all das wollte man nach 1918 besser machen. Jugoslawien, der Staat der Serben, Kroaten und Slowenen, so hieß er 1918, als er gegründet wurde, war aber ein Zentralstaat. Er bildete nicht die Vielfalt der Religionen und historischen Hintergründe und ethnischen Zusammensetzungen ab. Also es gab keinen Föderalismus wie heute in Deutschland, sondern das war ein Zentralstaat. Und auch insofern war das erste Jugoslawien was ganz anderes als die Habsburger Monarchie.
Auf dem Gebiet Jugoslawiens gehörte die Mehrheit der Bevölkerung 6 verschiedenen Volksgruppen an, bekannte sich zu 3 verschiedenen Religionen und sprach 4 verschiedene Sprachen. König Alexander Karadjordjevic hatte genau Vorstellungen, die Südslawen zu einer Nation zu einigen.
Jugoslawien gründete auf der Ideologie, dass Serben, Kroaten, Slowenen und die anderen Südslawen im Grunde genommen ein Volk darstellten. Sie glaubten, dass es in fernen Zeiten in der Antike mal ein südslawisches Urvolk gegeben habe, das durch ein ungewolltes historisches Schicksal zersplittert worden ist und dass es deswegen in unterschiedliche Reiche verschlagen hätte. Und nur aus diesem Grund, so glaubten die Jugoslawisten, gäbe es unterschiedliche Namen und Religionen und Traditionen. Und der Beweis dafür aus der Sicht der Jugoslawisten war, dass man in dem gesamten südslawischen Raum eine Sprache sprach oder in anderen Worten ausgedrückt sehr ähnliche und zum Teil dieselben Dialekte. Natürlich gab es da auch viele andere Minderheiten, aber die besaßen ihre eigene Sprache und spielten auch für diese jugoslawische Ideologie keine große Rolle. Im ersten Jugoslawien hatten die Nationalitäten Minderheitenrechte, jedenfalls die meisten von ihnen. Das Mehrheitsvolk galt aber als eine Nation und man nannte die einfach Serben, Kroaten, Slowenen. Also ein Volk mit 3 Namen und unterschiedlichen Religionen.
Thank you.
die offizielle Staatsideologie ging davon aus, dass es in Jugoslawien nur ein Staatsvolk, also eine Nation geben würde. Aber tatsächlich hatten Slowenen, Kroaten, Mazedonier, Serben und alle anderen doch schon auch ein nationales Eigen- und Abgrenzungsbewusstsein entwickelt, dass diese Idee, dass es nur ein Volk gebe, das drei Namen trug, mit der Realität nicht wirklich übereinstimmte. So, und der Zentralismus hat diese Vielfalt und dieses Eigenbewusstsein auch ganz bewusst übergangen. Dazu kommt, dass die Serben, die die Mehrheit stellten in dem Staat und die auch das Königshaus stellten, in vielen Bereichen überrepräsentiert waren, also in der Verwaltung, in den Regierungen, in der Armee waren Serben deutlich größerer Zahl eingestellt, als es ihrem Anteil an der Bevölkerung entsprochen hätte. Und daraus entstand bei den nicht-serbischen Nationalitäten das Gefühl, in einem Staat zu leben, das im Grunde großserbisch dominiert war und das die Rechte der kleineren Nationalitäten oder Völker unterdrückte. Und so ist schon in den 20er Jahren und dann verstärkt auch in den 30er Jahren die Forderung entstanden, Jugoslawien zu föderalisieren. Und diese Forderung ging ganz besonders von den Kroaten aus, von der kroatischen Bauernpartei, die die stärkste Oppositionspartei gewesen ist in Jugoslawien. Die waren nicht nur kroatisch, die waren auch republikanisch, also gegen die Monarchie gerichtet und deshalb vom königlichen Jugoslawien auch nicht sehr gerne gesehen, aber es war in den 30er Jahren schon klar, dass was passieren müsste und dass die ethnischen Spannungen, politische Instabilität so groß geworden ist, dass selbst König Alexander kurz bevor er ermordet wurde, erkannt hat, dass er mit den Kroaten einen Ausgleich schmieden muss.
Die ethnischen Spannungen forderten den Tod des engagierten Königs. Im Jahre 1934 wird bei einem Treffen mit dem französischen Außenminister Alexander Karadjordjevic in Marseille ermordet. Die kroatischen Faschisten, genannt Ustascha, sowie die mazedonischen Separatisten planten das Attentat. Innenpolitisch führte der Anschlag in der Folge zu mehr Föderalismus und kroatischer Autonomie.
1939, da war Alexander allerdings schon ermordet, haben seine Nachfolger einen Ausgleich mit einem Abkommen geschlossen, durch das Jugoslawien föderalisiert wurde. Es ist eine sogenannte Banschaft, also ein größeres Verwaltungsgebiet innerhalb Jugoslawiens entstanden mit einer kroatischen Regierung und einem Banus, einem Vorsteher. Dieses Kroatien hatte regional eine sehr große Ausdehnung. Es umfasste einen großen Teil von Bosnien-Herzegowina und das machte wiederum dann die anderen Nationalitäten unzufrieden, weil sich natürlich alle anderen fragten, warum bekommen nur die Kroaten ihre Banschaft und warum bekommen nicht die bosnischen Muslime eine oder die Serben, sodass 1939 ein Weg beschritten wurde, der dann nach dem Zweiten Weltkrieg in, sag ich mal, größerer Konsequenz fortgesetzt worden ist. Deutschland und Italien 1941 in Jugoslawien einmarschiert sind und den Staat zerschlagen haben, hat Tito für die Kommunistische Partei erklärt, dass die Kommunisten diese Auflösung Jugoslawiens nie anerkennen würden und dass Jugoslawien ein Staat bleiben würde und nach dem Krieg auch wieder erstehen müsste. Aber die Kommunisten haben schon in den 20er Jahren zugestanden oder erkannt, dass die Nationalitäten innerhalb Jugoslawiens eben nicht alle ein, also ethnisch gesehen ein Volk sind, sondern dass Slowenen, Kroaten, Serben und so weiter bis hin zu den bosnischen Muslimen und den Mazedoniern eine eigenständige Identität besitzen und auch eigenständige Rechte besitzen müssen. Und seine Idee, die schon im Zweiten Weltkrieg dann konkret geworden ist, war, Jugoslawien wieder erstehen zu lassen, aber als eine sozialistische Bundesrepublik, in dem die Völker gleichberechtigt zusammenleben würden, in dem jedes Volk eine eigene Republik besitzen würde. Bosnien war eine Ausnahme, da teilten sich drei Staatsvölker die Macht. und ein Staat, in dem man solidarisch zusammenleben würde. Aber auf keinen Fall sollte das wiederholt werden, was in der Zwischenkriegszeit die offizielle Staatsideologie war, nämlich dass alle Nationalitäten in einer einheitlichen Nation aufgehen sollten. Das war ja auch ganz praktisch gesehen Fiktion.
Demnach war der Blick des sozialistischen Jugoslawiens auf seine monarchistischen Vorgänger vor allem negativ.
Das königliche Jugoslawien war das Feindbild per se, denn das war ein Staat, der zentralistisch aufgebaut war. Die Nationalitäten waren eben nicht als eigenständige Völker anerkannt. Und das wurde als Unterdrückung gebrandmarkt. Dieser Staat war nicht demokratisch, es war zwar eine parlamentarische Monarchie, aber es war eben doch ein Königreich. Und 1929 hat der damalige Monarch Alexander eine Diktatur eingeführt, das heißt Pressezensur eingeführt und demokratische Parteien und Vereine verboten. Die Kommunisten waren sowieso schon seit Beginn der 20er Jahre verboten und lebten nur im Untergrund. Und diese Königsdiktatur war sozusagen das Schreckgespenst und die Folie, die man benutzte, um dann alles anders und besser zu machen, also demokratischer und solidarischer. Und in dem Wahlspruch Brüderlichkeit und Einheit ist das auch ausgedrückt.
Auch in der Geschichtspolitik und der Erinnerungskultur der Nachfolgestaaten des zweiten Jugoslawiens kommt das Königreich Wender nur am Rande vor. Die Geschichte wird seit den 90er Jahren nationalisiert und regionalisiert.
Die Geschichtsbücher behandeln diese Phase sehr unterschiedlich, weil Jugoslawien als Staat ja nicht mehr existiert und insofern es auch keine Instanz mehr gibt, die die Erinnerung und die Geschichte dieses Staates noch am Leben hält, beziehungsweise Interesse hat, diese Geschichte noch genauer zu erforschen oder den Kindern näher zu bringen. Die Geschichtsschreibung ist ganz stark dominiert von einer Geschichte, die sich auf die engere Region und das, was früher die Teilrepubliken waren und heute die Nachfolgestaaten konzentrieren. Also in Serbien lernt man nur serbische Geschichte und in Kroatien kroatische Geschichte und so weiter. Und diese Zwischenkriegszeit wird zwar natürlich auch erwähnt, aber eher als eine Zeit, von der man sich abgrenzt und in der viele negative Phänomene beschrieben wurden, die es ja auch reichhaltig gegeben hat.
Daher finden kaum Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum der Staatsgründung des Königreiches der Slowenen, Kroaten und Serben auf dem Balkan statt.
Also kein Staat, keine Erinnerung. Jugoslawien ist zerfallen und die Nachfolgestaaten halten sich da sehr zurück, weil sich dieses Nationalverständnis der Gegenwart ja entwickelt auch in einer Abgrenzung von dem, was historisch war, was in der Zwischenkriegszeit war, aber auch was in Titos Jugoslawien war. Und mir ist also nicht bekannt, dass es da irgendwelche Feierlichkeiten gäbe. Es gibt einige Konferenzen von Historikern, die sich mit dieser Zeit beschäftigen und eine Neubewertung zum Teil auch vornehmen. Aber die Erinnerungskultur ist vollkommen anders gepolt heutzutage. Also es wurde zum Beispiel der Erste Weltkrieg in Serbien sehr groß gefeiert und eine ganz neue Erinnerungskultur ist entstanden mit neuen Feiertagen und neuen Symbolen und neuen Helden. Und das heißt, dass die Erinnerungskultur sich auf die nationale und die national exklusive Geschichte konzentriert. Und das, was gemeinsam war, daran möchte man am liebsten gar nicht mehr erinnert werden.
Gleichwohl verbreitet sich in der Geschichtswissenschaft zusehends eine Neubewertung der Zwischenkriegszeit.
Na, in langer Perspektive stellen sich die Dinge immer etwas anders dar. Man muss natürlich diese Zeit auch anders bewerten, vor dem Hintergrund dessen, dass Jugoslawien ja als Staat zerfallen ist. Das erste Jugoslawien ist ja nicht an inneren Konflikten zusammengebrochen, sondern weil Deutschland und Italien den Staat angegriffen und zerschlagen haben. Das kommunistische Jugoslawien ist an inneren Widersprüchen auseinandergebrochen. Und das sind ja schon mal Tatbestände, über die man nachdenken kann. Und da gibt es viel zu analysieren und zu diskutieren. Und mittlerweile ist diese Geschichte Jugoslawiens zwar weit in den Hintergrund gerückt, aber wirft eben doch auch viele Fragen auf.